Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
Ich habe mich ja gestern Abend schwer geärgert, Michael. Und zwar habe ich Urzeiten wieder gebraucht, bis bei mir im Dortmunder Süden die Leitung so weit stand. Also Glasfaser, das ist ja utopisch bei uns das Thema, ne? Bis bei mir die Leitung im Dortmunder Süden so weit stand, dass ich endlich bei The Zone gucken konnte, ne? So, das Spiel des BVB beim FC Brügge. So, dann habe ich mich geärgert, dass die Leitung überhaupt zustande gekommen ist. Ja. Das, was ich mir da angucken musste, das war nur ganz schwer zu ertragen, fand ich. Und dann kam Jamie ohne Beino, aber mit Gittens, ja, machte die zwei Tore und der neue Wunderstürmer des BVB, der bis dahin ein totaler Fremdkörper war auf dem Platz, verwandelte noch einen Elfmeter und bums, hast du einen Traumstart in der Champions League.
So kann man es auch sehen. Ja, also dein, gut, was die Leitung angeht. Also ich wohne ja im Wald, wie du weißt, also bei mir ging es überraschenderweise und ich wohne näher von Köln, vielleicht gucken da nicht so viele Dortmund, ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich.
Also bei mir ging es, bis auf ein paar Aussetzer, muss ich dazu sagen.
Ja, ja gut, die gab es ja allen Orten. Ja.
Ansonsten möchte ich dir ehrlich gesagt fast in vollem Umfang zustimmen, was ja auch nicht oft der Fall ist. Ne?
Selbst meine Frau, die mich ja dazu zwingt, auch andere Fußballspiele mit Mannschaften zu gucken, die mich überhaupt gar nicht interessieren. Ja? Selbst die sagte, und mein Sohn auch, um Gottes Willen, was ist das langweilig. Ja,
ja, das war ganz komisch.
Oh, das war,
du armer Kerl. Ja. Weil ihr müsst wissen, wir hatten ungefähr 20 Sekunden Vorgespräch und da hat er schon wieder geklagt. Er hat schon wieder so viel um die Ohren. Und so. Vielleicht, ja, um dich ein bisschen bessere Stimmung zu bringen und dich ein bisschen zu motivieren, möchte ich mal Linda zitieren, die uns geschrieben hat, ja, endlich geht es wieder los, auch mit euch zwei, mit uns zwei.
Ja, du verstehst,
Grüße an euch von Linda, ja, wie immer sehr gut. Dann schreibst du noch, am besten du gehst mal in eine Kabine, Langer. Nein, Linda, ich habe es mir auch mal vorgestellt, aber da wird die wahrscheinlich sagen, hör, was ist das denn für ein langhaariger Zeckenbock? Und wieso verstehen wir den nicht, wenn der spricht? Ne? Also das lassen wir mal aus. Ne? Und dann hast du sich aber noch auf das Trainingsvideo von Klopp, wo den möchte ich auch noch kurz erwähnen an dieser Stelle, ja, dass das fast schöner war als das Spiel und die Kommentare waren köstlich. Also Linda, vielen Dank für deine liebe Nachricht. Und um jetzt auch noch ein völlig nicht ins Thema passende Ding, das muss ich aber eben noch kurz loswerden, auch eine Zuschrift, bevor wir wieder jetzt uns dem gestrigen Spiel widmen. Ja? MKIC9HC, was immer das ist, Langer. Ich verstehe nicht, warum du mal sagst, leider kein echtes Derby. Wir müssen letzte Woche irgendwie über ein Derby gesprochen haben.
Ja, genau. Wir haben über den BVB gegen Bochum gesprochen.
Ja, ja. Und dann schreibt er weiter, die sollen da unten verschimmeln. Ich vermisse 0,0 pur den BVB. Nochmal kurz zwei Ergänzungen dazu. Martin Mohle schreibt dann, nö, das Derby ist Kult. Ohne Derby ist die Saison nur die Hälfte wert. Trotz aller Rivalität gehören die Blauen in die erste Liga. Und Porto Affe schreibt, Martin Mohle schreibt dann, Porto Affe zu Martin Mohle, absolut richtig. Also, nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich gesagt habe, kein echtes Derby. Natürlich ist Bochum ein echtes Derby. Ich habe das geliebt, gegen Bochum zu spielen. Ich hatte da einige wunderbare Erlebnisse.
Aber zumal die ja auch mit dem FC Bayern sympathisieren. Also das macht die ja auch nicht sympathischer da in Bochum. Ne?
Ja, genau. Also ich finde das klasse. Aber ja gut, also ich kann die Meinung verstehen, gibt es ja bei vielen BVB-Fans, ja, dass die Schalker verschimmeln sollen. Aber ich bin anderer Meinung, ich glaube du auch, wir alle, das Derby Schalke ist einfach geil. Weißt du? Und ich als Spieler habe das geliebt, eine Woche zittern, überall wurde so angesprochen. Ja. Leute, ja, reißt euch zusammen gegen Schalke und so. Also wie gesagt, jede Meinung, jeder kann seine Meinung so äußern. Ich bin anderer Meinung.
Sagen wir mal so, ich vermisse die Schalker nicht. Ja?
Nein,
also aber ich habe jetzt irgendwie,
weißt du, diese beiden Spiele.
Ja, also ich habe jetzt keinen Phantomschmerz, ne?
Nein, habe ich auch nicht. Aber ganz ehrlich, bevor ich jetzt.
Wären Sie da, würde ich mich trotzdem darüber freuen, wenn wir sie schlagen würden. Ja. Ja?
Also ich sag mal, bevor ich gegen Kiel spiele, würde ich lieber gegen Schalke spielen.
Punkt. Gesagt,
ne? Punkt. Auch als Fan, ja, auch die Reise ist nicht so weit, obwohl Kiel ist ja auch eine schöne Stadt. Ne? Auch so auch toll, dass sie es geschafft haben. Aber gut, wie gesagt, also wir wollen es jetzt nicht zu sehr ausdehnen, weil es gibt viel, viel, viel zu besprechen.
Ne? Ja, es gibt viel zu besprechen. Lass uns mal das.
Ja, Brügge, du hattest ja schon erwähnt, ne? Oder?
Genau.
Oder?
Ja. Wir starten mit Brügge. Lass mal eben überlegen. Also ich hatte mich so ein bisschen eingelesen. Ich weiß, dass ich auch schon mal in Brügge war. Im Übrigen, hatten wir da auch schon drüber philosophiert. Eine wunderschöne Stadt, wer noch nicht da war. Fahrt hin.
Ja,
war
es wirklich
eine schöne Stadt. Also Kalorien, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Fritten, Bier und Schokolade, ne? Das ist schon sehr verführerisch. Eine traumhafte Kulisse, wenn ihr in der Stadt seid. Ja, glaubt ihr, ihr seid mitten in einem Historienfilm. Ja, auch auf dem Marktplatz da und dieses ganze drumherum und die schmalen Gässchen und dann irgendwo zwischendurch kann man auch, glaube ich, irgendwie noch über so ein kleines Gewässer da schippern. Haben wir damals alles gemacht mit den Journalistenkollegen, haben natürlich mittags noch kein Bier getrunken, natürlich nicht.
Natürlich nicht, ich trinke ja nie Bier mittags.
Nein.
Um Gottes Willen, nee, also sag mal.
Nein, auch bei gutem Wetter, nein, das will man nicht tun. Und ich kann sogar behaupten und sagen, dass ein Kollege, wir sind dann abends vor dem Spiel, sind wir eingeladen worden. Und da gibt es immer so eine Journalisteneinladung auch des BVB, das mit den Sponsoren, dann ist es ganz gemütlich, dann isst man was, dann trinkt man was. So, und ich bin aber, behaupte ich, so clever, dass ich dann irgendwann den Absprung schaffe, ja, weil ich dann am nächsten Tag ja funktionieren muss. Ein anderer Kollege.
Du musst Kollege, selber lachen, ne?
Ein
da bin ich mal gespannt, Kollege, was du heute von dir lässt.
Ja, ein anderer Kollege war nicht so clever. Der hat am nächsten Tag, ich sage jetzt auch nicht, wer es war, aber es war ein Fernsehkollege, der hat am nächsten Tag tagsüber seine ganzen Schalten verpennt, ja, weil er sich nämlich hat von den Kollegen des Boulevard noch in weitere Kneipen ziehen lassen und die sind dann fürchterlich. Ist egal, das ist eine andere Geschichte. Du kennst diese Geschichten, ja, Michael.
Das sind die schönen Geschichten aus Brügge. Ja. Kommen wir jetzt mal zum Spiel.
Ja, ja,
also ich bin ganz bei dir. Also mich hat es auch ehrlich gesagt. Pass auf, nochmal. Es ist jetzt, wie viel? Das ist das vierte Spiel der Saison. Es ist das erste Champions League-Spiel
in einer neuen, genau.
Also das fünfte, genau. Also es ist noch eine neue Mannschaft, also viele neue Spieler, neuer Trainer und so weiter. Ich war ja bis jetzt super positiv gestimmt und so, aber gestern habe ich auch tatsächlich einen kleinen Rückschlag gekriegt, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe auch gedacht, so gerade jetzt durch diese neue Regelung da in der Champions League, weißt du, da denkst du ja eigentlich so, gegen Brügge musst du eigentlich gewinnen wollen. Ne? Nicht jetzt auf einen Punkt oder auf ein gutes Ergebnis, dass du im Rückspiel an die Wand spielst, sondern da musst du ja eigentlich gewinnen.
Und dann sitzen, zu Beginn Gittens, Duranville, Girassy und Bayer alle auf der Bank. Alle.
Ja? Genau, das war's alles. Gut, da kannst du ja immer noch sagen.
Der
ja.
Brasilianer, irgendwie Couto, der muss wohl offenbar irgendwie noch rangeführt werden, dem wird noch nicht so richtig vertraut, dann ist der Schlotterbeck auf einmal irgendwie Linksverteidiger und so. Das haben wir alles dahingestellt, aber die Offensivkräfte, Adeyemi, gut, der hat gespielt, Malen hat gespielt, Brandt, Herr Sabitzer weiß noch nicht so recht momentan, was er da spielen soll, ist auch ein bisschen sauer.
Ja, da will ich noch mal auf den Detail drauf an. Aber was mich am Anfang, also gut, ich meine, wir haben ja nicht schlecht angefangen, war ja auch kleine Chance dann, glaube ich, ne, nach 3 Minuten, die schöne Flanke von Rierson, hatte ja Malen die Chance, der übrigens auch nicht, also der auch nicht so auffiel, ja, außer dass er öfter die Bälle nicht richtig getroffen hat.
Genau.
Das war trotzdem eine gute Chance, hat 3 Minuten, das ging auch ganz gut los, da dachtest du, ja, wunderbar, ne, so 10 Minuten. Ne? Und dann kam ja diese 12. Minute, diese Ecke von Brügge. Ja, und die hatten ja dann schon auch ein paar Aktionen nach vorne und so weiter. Und du erinnerst dich, das war diese Szene, wo die gefühlt 5-mal, glaube ich, innerhalb von 8 Sekunden aufs Tor geschossen haben. Unter anderem einmal Kobel super reagiert und das letzte Mal dann unter die Latte geknattert.
Ja.
Also das hätte schon mal richtig ins Auge gehen können. Und also da konnte ich gar nicht fassen, was da los war. Da habe ich mir das mal so ein bisschen angeguckt, mal ein bisschen auch in Slow-Mo mal ein paar Standbilder angeguckt und so weiter. Ne? Also der Hammer war, das ging ja los mit einer Ecke von Brügge. Ne? Da stehen, jetzt hör genau zu, 11 BVB-Spieler, sprich die ganze Mannschaft, alle, komplett alle, keiner mehr vorne, 11 Mann stehen, und jetzt hör genau zu, zwischen Torlinie und Elfmeterpunkt.
Oh.
Alle.
Oh.
Ja, ja, ja. Guck dir das Standbild mal an.
Ja.
Und jetzt, da, und dann stehen da sechs, mit Ausrufezeichen, sechs. Mhm. Sechs Brügger Spieler stehen auch in diesem Bereich. Die anderen Spieler von Brügge stehen da nirgends. Ja? Die stehen nämlich außerhalb von 16er. Ne? Zwei Brügger Spieler stehen vor und also um die 16er Linie rum völlig frei. Also da stehen nochmal 11 Spieler gegen 6 Brügger und 2 stehen da Muttersehen allein. Also da muss ich ehrlich sagen, ich hatte ja diese Defensivarbeit gelobt. Also was da, also das kann nicht sein. Ne?
Ja.
Ja, und dann war ja dieser in Anführungsstrichen Rückpass in den 16er, wo die beiden völlig frei stehen.
Ja. Ja.
Und dann kamen diese 5 Schüsse. Also das darf nicht passieren. Ne? Das ist desaströs. Ne? Also auf keinen Fall. Und das Schlimme ist ja, dass ich genau diese Aktion dann noch mehrfach wiederholt haben. Ne? 55.
Stimmt.
Minute, da war nämlich nochmal eine Riesenchance von Brügge, ja. Aus 7 Meter schießt er, ja. Da war der BVB mit 6-3. Sag mal 3,5, einer stand so in der Hälfte, ne? Und da kommen auch in dieser Situation, wo du 6-3 spielst, kommen auch dann wieder innerhalb von, weiß ich, 4 Sekunden 2 gute Schüsse von Brügge aufs Tor. Das darf alles nicht passieren, ja. Und dann die letzte Riesenaktion, also genau das gleiche, die gleiche Problematik, die mir aufgefallen ist, in der 63. Minute. Du erinnerst dich, da stand es immer noch, glaube ich, 0-0, wenn mich nicht alles täuscht. Da war ein öffnender Pass von Brügge auf die rechte Seite. Dann stehen im Bereich des Tores, so 20 Meter vom Tor, spielen wir 3-3, was ja noch okay ist. Und dann die Rückwärtsbewegung, die greifen natürlich dann weiter an. Und in der Rückwärtsbewegung laufen Emre Can und auch leider Pascal Groß, muss ich sagen, im Dauerlauf hinter ihren Leuten her. Ja, in der 63. Minute, also wir reden nicht von der 118. Minute mit der Verlängerung oder so, sondern die laufen echt gemütlichen Tempo hinterher. Ja? Und auch da übrigens entsteht dann im 4-3, weil eben Can und Groß nicht hinterher kamen, ein Überzahlspiel von Brügge. Ja, auch da gab es einen freien Schuss und Kobel hält das Ding. Also drei solche Aktionen, wo die Defensive komplett versagt. Ja, und das, nachdem ich, ja, du erinnerst dich, die letzten Wochen gesagt habe, Leute, mir gefällt das Spiel, auch wenn nicht alles rund läuft, aber die Mannschaft zieht defensiv mit und so weiter. Ne?
Ja.
Also das habe ich komplett vermisst. Für mich, ich habe gedacht, sag mal, wollen die das Spiel nicht richtig gewinnen?
Das habe ich auch zwischendurch das Gefühl gehabt. Das war so dieses, ja, wir kommen jetzt mal so langsam rein in die Champions League. Ah, vielleicht reicht ja auch zum Auftakt irgendwie ein Unentschieden. Also da fehlte mir dann auch die Spannkraft. Vorher, als ich mich da mit diesen 8 Spielen auseinandergesetzt habe, habe ich mir gedacht, naja, komm, also gegen Real, gegen Barcelona. Barcelona muss man ja offenbar wieder ernst nehmen, seitdem Hansi Flick da das Ruder übernommen hat. Real immer, da kommen wir gleich noch zu. Erst recht mit Blick auf den künftigen Gegner, jetzt ist BVB in der Bundesliga, VfB Stuttgart. Aber so diese anderen Dinger da, die musst du gewinnen, ne? Also gegen Zagreb und gegen Brügge, gegen Donetsk und so, ne? Also die Dinger musst du eigentlich gewinnen, zumal du ja jetzt wirklich nicht mehr mit Hin- und Rückspiel irgendeinen direkten Vergleich dann noch im Umkehrschluss dann doch nochmal wieder positiv drehen kannst. Du hast du bekommst keine zweite Chance gegen diese Truppe. Ne?
Genau. Ja, vielleicht ist es auch noch nicht, ich habe auch so ein Problem, mich damit abzufinden, vielleicht sind die Köpfe noch nicht ganz drin. Ich kann auch noch nicht so richtig abschätzen, ehrlich gesagt. Ich meine, dass sie jetzt in dieser Konstellation sehr wahrscheinlich weiterkommen, ist ja klar.
Aber
du musst ja schon, je weiter, das ist glaube ich Fakt, ne, je weiter du vorne bist, umso besser ist es. Das habe ich glaube ich richtig verstanden. Ne?
Ich meine ja.
Und wenn du gerade so reinrutscht, auf Tabellenplatz, keine Ahnung was, 23 oder so, dann musst du ja nochmal eine extra Spielrunde drehen.
Naja.
Ne? Also deswegen hatte ich auch gedacht, eigentlich gegen Brügge als erstes Spiel, und vor allem auch jetzt nach diesem Saisonstart, wo es so alles doch recht gut lief, dachte ich, jetzt werden sie mal, nix da. Ne? Also das war echt sehr überschaubar. Und dann, muss ich ehrlich sagen, war ich auch echt überrascht. Ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz mit Sahin dann gesehen hast, ne? Der dann feststellte, dass wir mit Ball richtig gut waren. Ja? Sowohl erste als auch zweite Halbzeit. Ja, habe ich gedacht, nee, waren wir nicht. Ich fand, dass sie nicht richtig gut waren. Was sie waren natürlich in Anführungsstrichen aber nur in ganz dicken Anführungsstrichen, optisch überlegen. Ja?
Ja.
Also wenn ich hier zum Beispiel mal so ein paar Daten sage, ja, Passquote beim BVB 93% zu 87. Ja? Das hört sich ja mal, das ist gigantisch, 93%. Ne? Dann Ballbesitz 63% gegen 37. Das ist, ja, und jetzt kommt es auch noch, und die Zweikampfquote auch noch 62% für BVB.
Ja.
Das sieht aus, als ob die komplett dominant waren.
Ja,
aber
ja.
Ich sage dir, mein Gefühl war, dass diese Brügger einfach nur gut gestanden haben. Die sind auch nicht gerannt wie die Kesselflicker.
Nee.
Die haben einfach, die haben gut gestanden und der BVB hat gemütlich, die haben sich die Bälle hin und her geschoben. Es war null Bewegung vorne, ja, bis auf so zwei, drei Szenen. Natürlich, klar, zwei, drei Chancen hatten sie, aber ansonsten war das alles Gefuddel. Also
komm,
mir hat das ehrlich gesagt nicht gefallen.
Komm, das passt so ein bisschen zu den Kickernoten. Ich guck mal gerade hier bei kicker.de. Kobel kriegt eine 2, Grüersson kriegt eine 3. So, weil die hatten ja zwischendurch richtig zu tun und es ist ja kein Gegentor gefallen. Niki Süle eine 3, Nico Schlotterbeck eine 2,5, aber jetzt Rami Benzebaini, also die Wieder-Neuentdeckung, 4,5. Emre Can 3, so, Pascal Groß 4, also der war auch quasi unterm Radar.
Der war auch nicht da.
So, jetzt kommen wir zu dem, den ich gerade schon angesprochen habe, der sehr fremdelt mit dem, was er da aktuell machen soll und auch mit einem sehr unglücklichen Gesichtsausdruck die ganze Zeit über den Platz läuft. Marcel Sabitzer, Note 5.
Ja.
So, Julian Brandt 3,5, Adeyemi eine 3, Donny Malen, was würdest du sagen?
5.
Ja, Haken dran.
Ja, ja, war nix.
Haken dran. Haken dran. So, und dann hat er hier die Joker, haben noch keine.
Was war Adeyemi? Was war Adeyemi?
3.
Drei, ja. Also da.
Oh, ja, da bin ich auch.
Ganz, oh,
da bin ich auch.
Das nee, ganz ehrlich, ja. Also, pass auf, ich habe ihn ja jetzt auch gelobt, zu Recht auch. Er hat defensiv war diesmal, finde ich, war nichts. War schwach.
Mhm.
Gut, war jetzt auch nicht so viel Aktion nach hinten, aber für mich hat er einfach zu viel in der Mitte gespielt.
Ja.
Ich weiß nicht.
Ja, aber so das ist ja der Punkt. Ja, aber wenn du, klar, wenn du dann am Anfang, die haben ja auch wieder in diesem Spiel wieder versucht, Uhrzeiten ohne Mittelstürmer zu spielen. So, und das war wahrscheinlich der Grund, warum er dann in die Mitte gezogen ist. Ne? Also wenn du den Guirassy von Anfang an drauf hast, dann muss der Adeyemi nicht in die Mitte ziehen und hat der Guirassy bindet mehr Leute und dann kannst du möglicherweise über den Flügel. Hat dann ja auch mit Gittens ganz gut geklappt. Gittens kriegt im Übrigen als Einwechselspieler Note 1. Ne?
Ja, ja gut, das ist ja klar, da kommen wir dann.
Ja.
Aber Adeyemi, pass auf, der hat ja natürlich, dadurch, dass er natürlich auch noch in die Mitte rennt, sag ich mal in Anführungsstrichen,
war
die linke Seite natürlich relativ offen.
Ja.
Und dadurch konntest du die Räume natürlich nicht
nutzen,
wenn da keiner ist. Und er geht noch in die Mitte, wird es innen immer enger.
Ja.
Und dann kam auch diese Spielweise zustande. Das heißt, also irgendwie war das so, ja gut, sie haben gespielt.
Und das, du hast ja einige, die irgendwie in die Mitte tendieren. Du hast einen Pascal Groß, der in die Mitte tendiert. Du hast einen Emre Can, der durch die Mitte läuft. Du hast einen Sabitzer, der eigentlich in der Mitte spielen will, aber nicht darf. Ja, also das stimmt schon. Aber du hast halt trotzdem keinen Stürmer. Okay, also ich finde auch, dass Nuri Sahin hat sich da was überlegt. Es ist gut gegangen, zumal er, das ist ja das Positive offenbar, zumal er einen Kader hat, mit dem er dann auch reagieren kann. Ja, und Dinge dann auch noch korrigieren kann. Gut, es ist vor allen Dingen gut zu korrigieren, wenn du nicht einem Rückstand hinterherläufst, sondern wenn du aus einem 0-0 noch einen Sieg machen kannst. Und dann
aber was hätte passieren können? Du erinnerst dich an meine drei Beispiele. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die da, also trotz dieser Spieldaten, die ich dir vorgelesen habe, ich meine, jetzt muss ich mal sagen, eins noch. 18 zu 17 Torschüsse für Brügge.
Ja.
Ja bei diesen anderen, das bestätigt eigentlich das, was ich gesagt habe. Ja, die haben den Ball gehabt, aber die Passgeschwindigkeit war für mich nicht groß genug.
Nee.
Ja.
Und du hast wahrscheinlich zwischendurch 12 zu 2 Torschüsse für Brügge gehabt. Ja,
das kommt dazu, so, ja. Ne? Aber Passgeschwindigkeit irgendwie und auch so immer nur hintenrum, also nichts, keine Bewegung vorne, nichts irgendwie mal in den Raum gespielt und so, und weil sie auch nichts anbot. Also das war nicht so toll.
Okay.
Ne? Aber wie gesagt, immer muss ich hinter allem, was wir jetzt sagen, muss ich sagen, Klammer, aber fünftes Spiel, erste Champions League, ja, also trotzdem, waren mal einige Sachen. Und um nochmal zu Sabitzer zu kommen, ne? Ich weiß nicht, ob das ja auch eine Äußerung gehört von Nuri Sahin, der übrigens für mich einen super Eindruck macht.
Du, absolut. Absolut. Total. Ja, also, was mich ja bei, also wir beide kennen Nuri Sahin ja schon lange. So, wir haben seine Entwicklung verfolgt. Ich habe seine Entwicklung verfolgt, seitdem er, weiß ich nicht, war er da 16 oder 17, seitdem er dann von Bert van Marwijk da mit hochgezogen worden ist. Ja, dann zwischendurch nach dem Abgang von van Marwijk beim BVB nicht so richtig Fuß fassen konnte. Dann wurde er ausgeliehen, dann war er wieder zurück, dann war er bei Real und so. Du merkst mehrere Dinge bei ihm. Er ist auf der einen Seite ist er ein Typ, der unglaublich viel fußballerischen Verstand hat, was man ja auch in seiner Phase als Fußballer gemerkt hat. Da hat er mir manchmal ein bisschen als Fußballer zu sehr die Mitspieler dirigiert. Da habe ich schon immer gedacht, aha, da ist er wieder und dirigiert. Das setzt er ja jetzt fort. Und auf der anderen Seite ist er sowieso ein sehr intelligenter Kerl. Und auch noch ein charismatischer und ein mutiger Mensch. So, er ist ein mutiger Mensch. Er hat Ausstrahlung, er verkörpert das und er zieht das durch. Und wenn er jetzt eine Idee hat mit dem Sabitzer, dann ist ihm das auch egal, dass der Sabitzer in der Rückrunde der letzten Saison mit Abstand bester BVB-Profi war, neben Kobel und, ne? So, und dann sagt er, nee, ich sehe das jetzt mal anders. Ich mach das jetzt mal anders. Ja,
ich weiß ja.
Und damit eckt er natürlich auch an, ne? Auch ein Emre Can, er hat ja zwischendurch auch so ein bisschen geblättert und gesagt,
ja, das ist was anderes. Ich meine, aber Sabitzer, weißt du, der war ja wirklich, ne? Das war ja, also von so einer Dominanz geprägt, sein Spiel in der Rückrunde.
Ja, auch während der EM noch, während der Euro.
Überall, ja. Also wo ich gesagt habe, boah, geil, jetzt, der hat sich jetzt befreit.
Ja, habe ich auch gedacht, das wird in dieser Saison, das wird ein Leader.
Und jetzt sage ich dir, er hat ja gesagt, denn der Nuri Sahin, ja, wurde ja gefragt nach Sabitzer, wo man dann da gespielt hat. Und dann sagt er, ja, ich weiß, er spielt am liebsten auf der Doppel-6, das hat er mir schon 10.000 Mal gesagt. So, jetzt kann ich dir eins sagen, ne? Ich meine, dann hat er natürlich zu Recht angemerkt, ja, wir müssen auch mal, je nachdem, wer auf dem Feld ist und so weiter, der muss auch mal woanders spielen. Ja, das stimmt, aber das sollte er nicht zu oft machen. Ne? Also ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich werde es nie vergessen, ich bin ja nur Linksfuß und den Rechten habe ich ja nur gehabt, da bin ich nicht umgefallen beim Laufen. Da hat mich der Otto Rea immer mal als Rechtsverteidiger eingestellt. Da habe ich gedacht, was soll denn das? Ja, gut, habe ich da gespielt, aber ich glaube nur gefühlt 22 Minuten, dann hat er mich ausgewechselt. Auch nicht, weil ich, also erstmal, das, weißt du, du bist da völlig fremd irgendwie, also kommst dir fremd vor und ich habe recht einen Dreckscheiß zusammengespielt. Also jetzt nicht bewusst, ja. So, aber wenn du natürlich so einen hast, wie so ein Sabitzer, weißt du, der jetzt so einen Aufschwung genommen hat, ja, und wenn der jetzt öfter auf so Position spielt, wo er seine eigentliche Qualität gar nicht präsentieren kann, ja, wo er sich nicht wohlfühlt. Ich weiß jetzt nicht, ob der absichtlich scheiße gespielt hat gestern, ob er gesagt hat, boah, ich habe keinen Bock da auf der Position. Das wäre natürlich nicht schön. Aber wie gesagt, es ist auch so, wie ich es eben von mir geschildert habe, auch so eine Sache, dass du dann irgendwann so ein bisschen die Lust verlierst auch, ne? Wo du denkst, da könnte ich doch viel besser und so. Also da muss er schon, kleiner Tipp von mir, muss er ein bisschen aufpassen, dass er den dann nicht so ganz oft da.
Dass er den nicht total
auf Positionen präsentiert, wo er sich nie wohlfühlt.
Ne? Dass er den nicht total vergrätzt. Ne? Okay. Gut. Also haben wir über Sabitzer gesprochen, sind mal gespannt, wie es da für ihn weitergeht und ob sich das eingroovt, sagen wir mal.
Wobei, wo wir jetzt gerade von der Offensive gesprochen haben, also wie gesagt, Adeyemi hat jetzt nicht schlecht gespielt. Für mich war er einfach zu viel in der Mitte. Ich weiß nicht, ob er das so. Wobei, da muss ich jetzt auch wieder sagen, ich glaube auch, dass das, und das finde ich wieder gut bei Sahin, weil du sagst, er probiert viel Neues. Ich glaube, wenn ich so diese letzten Spiele sehe, dass er eine gewisse Variabilität der einzelnen Spieler auf dem Feld, weißt du, was ich meine? Dass wenn mal einer auf, wie jetzt, ich sag mal, Adeyemi beispielhaft in die Mitte zieht, dass dann ein anderer vielleicht mal die linke Position besetzt, oder auf der anderen Seite genau das Rias nochmal kommt, dass der Stürmer sich mal zurückfallen lässt. Also Geschichten. Also ich glaube schon, dass das ein Ansinnen seines Spieles ist und das ist auch gut, ne? Weil du bist natürlich dadurch für den Gegner wesentlich viel schwerer ausrechenbar, wenn du immer die gleiche Leute auf die gleiche Position stellst und immer das gleiche spielen. Ne? Also wenn die in der Lage sind, die Spieler das umzusetzen, sprich sich auch mal fallen zu lassen, vielleicht mal, wenn mal einer nach vorne kommt, Riasson zum Beispiel, der ist ja gewaltig, der wird für mich viel zu wenig gelobt. Was der jetzt gegen Brügge war jetzt nicht so ganz überragend, aber die Spiele davor,
das ist der stille Norweger, der macht einfach.
Und Hammer,
oder? Da haben wir doch schon häufiger auch gesagt, dass wir mit Julian Riasson einen haben, der einfach einfach wegmalocht, so, und das herausragend tut, ne? Also das sind so diese Charaktere, die brauchst du. So, dem sagst du, pass mal auf, heute flügst du die linke Seite um oder flügst du dann na, die rechte Seite, heute mal einen Ticken defensiver, jetzt gleich wieder einen Ticken offensiver. Und dann hat er auch noch, dann hat er mittlerweile ja auch noch Abschlussqualitäten, ne?
Ja, alles, ja. Super Flanken, super Dribbling, wie der mal mit diesem, wenn er den Fuß mal gegen diesen Ball presst, ja, und sich dann irgendwie am Gegner vorbeimogelt,
finde ich absolut. Und dann kommen wir wieder zum, nein, du weißt ja, das ist eines meiner Lieblingsthemen, Intelligenz, ne? Ja, der hat richtig was in der Birne, der Junge. Und deswegen ist er so wertvoll und kann das alles auch ruckzuck umsetzen, was da von ihm gefordert wird.
Kurz Defensive noch ein Wort. Ne? Brandt war natürlich auch nicht existent in dem Spiel, muss man auch dazu sagen. Also vorne war eigentlich Malen zu wenig, Brandt war nicht existent irgendwie.
Ja,
Adeyemi zu viele. Also irgendwie passte das nicht,
ne? Um das jetzt mal abzuschließen. Ja, als der WVB so ein bisschen verkündet hat, pass mal auf, der Jule Brandt ist jetzt der neue Reus. Habe ich so. Nehmen wir es mal zur Kenntnis.
Nein, er hat ja Qualität, wollen wir nicht drüber reden, aber also das war da jetzt auch nichts.
Ne? Nee, das war auch wirklich nichts. So, jetzt, was machen wir mit, lass uns noch mal ein bisschen weiter nach, auch im wahrsten Sinne des Wortes nach vorne gucken. Ich kann auch noch schnell, ich weiß, ich krieg wieder Haue, weil ich dann immer so schnell in meiner Entscheidung bin. Also ich war ja ein Freund davon, wirklich ein sehr, sehr großer Freund von der Idee, Daniel Malen im Sommer zu verkaufen. Also wirklich ein Freund von. Hat sich aber leider keiner gefunden, um für ihn tief in die Tasche zu greifen.
Ja, bei vielen hat sich durch Sahin, finde ich, irgendwie doch was entwickelt.
Ja.
Adeyemi zum Beispiel.
Ja, und ein paar andere. Abwarten, genau.
Bin ich bei dir. Malen macht keinen guten Eindruck. Also auch, weißt du, so von der Körpersprache und so irgendwie, als ob er eigentlich auch lieber...
Also macht spielen, er das eine Tor, feierte sich ab wie so ein Weltmeister, wie so ein Mini-Ronaldo und dann ist es wieder, dann ist wieder komplett Essig. Ja. Ne? Dem Daniel Malen traue ich den ganz großen Durchbruch nicht mehr zu.
Ich bin bei dir. Vielleicht wird er. Ich würd es mir wünschen, dass er uns eines Besseren belehrt.
Ja, ja klar. Aber, da sind wir ja immer so aufgestellt, natürlich.
Also immer gut. Wie gesagt, Anfang der Saison, keine Ahnung. Ja. Vielleicht hackt es hier und da noch, weiß ich nicht. Vielleicht sieht er auch, dass er jetzt, wenn der Gyarassi erstmal ins Laufen kommt, dass er da ganz wenig Chancen hat,
was zu machen.
Ne? Aber das wäre natürlich eigentlich ein Ansatz, erst recht nochmal
auf die Kugel zu drücken. Oder wir sprechen nach der Hinrunde und dann hat Donny Malen irgendwie 17 Tore geschossen und lacht uns aus.
Das kann auch sein. Dann halten wir mal die Fresse. Ja. Aber ehrlich gesagt, nein, dann würde ich sagen, wir haben uns getäuscht.
So, genau.
Also ich finde das ja super, wenn wir Leute kritisieren und die entwickeln sich danach.
Ja.
Wie es jetzt zeitweise bei Adeyemi der Fall war, finde ich super.
Ja, also ich erinnere mich immer wieder gerne an das Thema Lewandowski, der am Anfang keinen Möbelwagen getroffen hat. Und Robert Lewandowski beim BVB, da hat er ja auch irgendwie so Zehner gespielt beim BVB, so noch ein bisschen. Ne? Und so wie Aubameyang ja auch eigentlich kein Flügelstürmer ist und von Klopp erstmal über den Flügel geschickt worden ist. Und ich irgendwann in meinen Reportagen auch gesagt habe, Lewandowskis erste Spiele, ich weiß nicht, was der kann, aber mit Fußball hat das nichts zu tun. hat sich auch entwickelt. Ne?
Also wie gesagt, wir drücken Donny mal in die Daumen, aber im Moment hat er irgendwie ein Problemchen.
Ja, ne? Gyarassi hatte jetzt ein Spiel von Anfang an, nachdem er nachdem er lange verletzt war. Also wollen wir es nicht übertreiben. Er war eine Weile verletzt und hatte dann das erste Spiel, hat dann auch anschließend gesagt, er muss sich noch mit den Kollegen intensiv absprechen und auch abstimmen, ne, damit sie genau wissen, wie er spielt und wie er die Bälle haben will und wie er ihnen die Bälle auch auflegt. Da bin ich mal gespannt. Also da hoffe ich einfach, dass das eine gute Entwicklung nimmt. Gestern war das quasi mit dem Blick darauf, dass er so lange verletzt war, also Schonfrist. Gestern war das dann dementsprechend nicht zu beurteilen. Also gestern war das überhaupt nichts nach seiner Einwechslung, finde ich.
Gestern war echt,
muss man
sagen.
Ja, so. Und Bayer haben wir noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Nee, also Anfang der Saison mal gesehen, aber seitdem auch nicht mehr. Also da sind wir vielleicht so ein bisschen, ist ein junger Kerl, ne? Das ist ein junger Kerl, der hat sich für den BVB entschieden. Der ist so als der komplette Stürmer verkauft worden, als der Geniestreich nach dem Transfer von Fülle. Ne? So nach dem Motto, guckt mal an, wir haben jetzt hier den eindimensionalen Fülle, sind für einen Haufen Kohle losgeworden und haben es geschafft, für deutlich weniger Geld hier ein herausragendes Talent zu holen. Wie gesagt, wir sind früh in der Saison, aber da muss...
Sagen, also da kann man jetzt aber noch keinen... Also da bin ich auch immer noch guter Dinge, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, dass ein guter Typ ist. Ich glaube auch, dass der sich jetzt nicht da...
Da bin ich eher dabei,
sagt, zu sagen... Oh, scheiße, warum bin ich
da bin ich eher dabei zu sagen, der braucht jetzt mal seine Spielzeit. Der braucht jetzt mal... Der braucht jetzt mal seine Chance und der muss jetzt mal kommen.
Und die wird er auch kriegen,
definitiv, okay.
Da bin ich auch sicher.
Gut, jetzt geht's.
Aber ja. Nochmal kurz ins Brügge, weil wir haben ja auch einige, also ich muss sagen, hier, unsere Kommentare diese Woche waren klasse. Da muss ich mal hier, ich glaube, Marc hat noch nicht so oft geschrieben, Marc 1623. Genau so, wie wir uns auch gefühlt haben, ja, schreibt zum Spiel gegen Brügge und zur PK von Sahin, ja, was wir halt besprochen haben. Ne? Was war das? Was war denn an dem Spiel mit dem Ball gut? Genau das, was ich ihm gesagt habe. Das ist doch alles ohne Tempo und Zielstrebigkeit. Auch das, was wir ihm gesagt haben. Solange man sich diese Spiele so schön redet, ändert sich in diesem Verein gar nichts. Das ist genau das, was ich befürchte. Ich gehe noch nicht so weit, das so zu sagen, aber ich hoffe, dass es nicht so kommt. Ich kann mir dieses Gelaber nicht mehr anhören. Unser Spiel ist größtenteils pomadig und arrogant. Ja, nicht ganz. Vielleicht stehe ich auch allein mit meiner Meinung, aber mit temporeichen Offensivspiel hat das rein gar nichts zu tun. Gestern nicht gehabt, ja. Zwei Aktionen von Gittens sind doch wohl für diese Mannschaft ein bisschen wenig. Gut, dass wir das Spiel gewonnen haben. Auf Dauer wird das nichts. Ich fühle mich mit diesen Aussagen echt verarscht. Ja, also ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber im Grunde ist es ja auch das, was wir ehrlich gesagt auch so mehr oder weniger festgestellt haben. Ne? Ja. Dann war noch übrigens Porto-Affe. Hallo an den besten Podcast der Welt. Danke, danke. Gegen Heinheim war nicht verkehrt, aber so eine Leistung wie in der Fremde, also gestern insgesamt, sorry, so brauchst du nicht nach Stuttgart fahren. Mehr habe ich noch nicht zu sagen. Ja? Also, ich glaube, die haben das alle so fest, gefühlt wie wir. Also so schlecht können wir oder so falsch können wir nicht liegen, glaube ich.
Warum auch? Mit unserer Meinung. Warum auch? Dann lass uns doch mal jetzt über den VfB Stuttgart sprechen. Also der VfB Stuttgart hat in dieser Woche auch Champions League Erfahrung gemacht. Dennis Undav hat vor dem Spiel bei Real gesagt, also wenn du dir, jetzt noch deutlicher ausgedrückt, aber wenn du dir vor Real in die Hosen machst, dann musst du da erst gar nicht hinfahren. Das haben sie auch beherzigt, finde ich. Haben sie auch lange Zeit gut gemacht. Aber dann hast du natürlich mal wieder, also zwischendurch, ich hatte gestern so ein Déjà-vu, als ich erst eingeschaltet habe, Brügge gegen den BVB, habe ich meinen Sohn auf der Couch neben mir angeguckt und wir haben uns beide gefragt, ob das der BVB ist, der in der vergangenen Saison im Finale der Champions League stand. Und beim Spiel gegen den VfB Stuttgart habe ich mich das bei Real zwischendurch auch gefragt. Aber der Punkt ist ja, bei Real Madrid weiß man ja, was dann irgendwann kommt. Das ist ja der Punkt. Ja, wie hat es der DAZN-Kollege so nett kommentiert? Wenn du den auch nur einen Spalt breit die Tür öffnest, ja, dann rauschen sie da durch. Also dann reißen sie das Ding aus den Angeln. Ja, und so haben sie es dann ja auch gemacht. Ne? Also nach der Pause dieser Konter, Rodrigo war das, ne? Rodrigo über auf Mbappé, der ja bis dahin irgendwie komplett glücklos war und auch noch nicht so wirklich angekommen ist bei Real Madrid. Ne? Dann dieser unsägliche Vini, den ich ja irgendwie, ist das ein arroganter Kerl, den ich ja schlecht ertragen kann, aber Toni Rüdiger, ne, erst hat er es versucht mit dem Elfer, mit dem Phantomschmerz und dann hat er den Elfer nicht bekommen, aber dann ist er trotzdem irgendwie zur Stelle. Also die haben schon eine brutale Qualität.
Ja, das ist ja gut, ich meine, das ist ja nichts anderes wie bei uns mit unserem Jamie.
Ja. So. Genau.
Ja, so ähnlich war das ja, muss man ja tatsächlich sagen.
Aber nein, die haben schon eine brutale Qualität, aber der VfB Stuttgart hat das über weite Phasen richtig gut gemacht. Und absolut. Beim VfB Stuttgart hast du eben gesehen, die sind durchwachsen in die Saison gestartet. Kein Wunder bei den ganzen Abgängen. Ja, also diese Mannschaft ist ja ganz schön gerupft worden.
Von uns, von uns auch.
Von uns auch. Ne? Gerassi, Anton, natürlich. Ja, und sie scheinen aber, genauso wie der BVB, sie scheinen aber auf dem Weg zu sein. Sie scheinen auf dem Weg zu sein, das, was Sebastian Hoeneß von ihnen will, wieder zu verinnerlichen, umzusetzen und auch wieder zu zeigen. Ne? Und ich glaube, dass sie, ja, sie haben sich das dann bei Madrid aufgrund des Spielverlaufs, zwischenzeitliches Unentschieden, also zwischenzeitlicher Ausgleich durch Undav und so, haben sich das anders vorgestellt, aber die haben keinen Knacks dadurch bekommen. Ich glaube, das bestärkt die eher auf ihrem Weg, weil sie gesehen haben, aha, komm, wir können über weite Strecken, können wir dann auch punktuell mithalten gegen eine solche Spitzenmannschaft. Das heißt, das wird ein Brett für den BVB jetzt am Wochenende.
Absolut, ja, also die, was, das war eine Top-Leistung vom VfB Stuttgart, ja. Kann man nicht sagen. Ne? Und ich meine, auch wenn du auch siehst, was sie jetzt so, die sind jetzt, wie du sagst, ja gemäßigt in die Saison gestartet, aber wie gesagt, bei den Veränderungen im Kader, das ist ja auch, ich glaube, noch eine größere Veränderung gewesen als beim BVB, weil er auch wirklich jetzt ganz wichtige Spieler den Verein verlassen haben, ne? Oder fast die wichtigsten. Ja, das ist schon, da ist schon einiges zusammengewachsen. Ne? Und du hast kurz Undav erredet. Da eine kurze Anekdote am Rande, ein Kumpel von mir. Also ich gehe davon aus, dass die Nummer stimmt. Ne? Undav hat natürlich jetzt nach der Saison nichts anderes zu tun, als mit einem goldenen Maybach durch die Gegend zu fahren. Aber das nur am Rande. Da weißt du schon wieder, in welche Richtung das geht. Egal. Also das nur am Rande als kleines Anekdötchen. Ja? Also, aber Undav, wie gesagt, hat getroffen. Dann haben sie den Demirovic jetzt, ne, von Augsburg. Der hat ja immerhin schon mal dreimal eingenetzt jetzt in den ersten Spielen. Ne?
Ja.
Und auch die anderen, die sie da geholt haben. Auch Rieder auch schon wieder einmal getroffen. Der ist ja auch neu da. Ne?
Ja, und vor allen Dingen haben sie jemanden, den du gut kennst, der ja zwischendurch irgendwie komplett abgeschrieben war, mit dem Kollegen Nübel, einen im Tor. Auf den man sich verlassen kann, ne?
Ja, absolut, ja gut. Ja, die Kritik.
Ja, aber er hat ja schon in seinen jungen Jahren eine bewegte Vergangenheit.
Ne? Ja, ja, absolut. Zwischendurch gab es mal ein paar, aber der ist schon, ich glaube, nicht umsonst sind die Bayern dann nach wie vor von überzeugt, dass der ist auch ein guter Typ. Also da sehe ich das große Problem nicht. Aber klar, das ist natürlich ein wichtiger Rückhalt für die hinten, das muss man schon mal sagen. Aber die haben sich jetzt schnell gefunden nach leichten Startschwierigkeiten. Letzte Woche musste erstmal 3-1 gewinnen. Ne?
Genau.
Also, das ist schon mal klar. Und vorher lief es natürlich nicht so. 3-1 in Freiburg verloren. Zu Hause gegen Mainz nur 3-3. Das war alles mäßig. Aber die kommen und das Spiel gegen Madrid, auch trotz der Niederlage, hat den hundertprozentig, hat den das Auftrieb gegeben. Wobei, ausgerechnet, muss man wieder sagen, das ist ja wieder dieser typische Fußball. Ausgerechnet Rüdiger. Ich weiß nicht, wie viele Tore schießt er im Jahr? 2. Ja, ausgerechnet der als ehemaliger Stuttgarter macht das 2-1 seiner 83. Aber das nur am Rande.
Der Kneifer.
Das wird ein Hammerspiel. Also da bin ich ganz fest von überzeugt. Ne? Dass das eine richtige Aufgabe wird. Wobei Stuttgart, habe ich ja sogar eine schlimme Erinnerung, wenn ich das immer dieses Spiel sehe. Stuttgart, BVB, du weißt damals, als wir Meister werden
wollten,
haben sie uns da verarscht. Ich habe es immer erzählt schon. Und ich habe ein Tor geschossen, was nicht anerkannt wurde zur Führung von uns. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Niemand weiß, warum es nicht gegeben wurde. Echt niemand, außer der Schiedsrichter. Gut, aber egal. Also wie gesagt, das ist jetzt persönlich.
Das ist dein persönliches Schicksal.
Ja, was?
Das ist dein persönliches Schicksal.
Kennst du das, diese persönlichen, wo du das siehst? Das,
ja.
Und dann, ich glaube, wir haben einmal 7-1 verloren. Da war ich allerdings nur auf der Bank, Gott sei Dank. ich wäre jetzt nicht zu negativ, weil es gibt ja auch durchaus positive Tendenzen. Also, weil ich habe mir mal die letzten Spiele angeguckt da, ne, gegen in Stuttgart. Mhm. Ne? Also das ist ja unfair, hättest du das gedacht? Schätz mal, die letzten 10 Spiele.
In Stuttgart?
Die letzten 10 Spiele in Stuttgart, schätz mal so ungefähr, so gewonnen, verloren, unentschieden.
Naja, wenn du jetzt schon so fragst und du sagst, das war positiv, dann bin ich ja schon vorgeprägt. Normalerweise hätte ich gesagt,
aber sag mal.
Irgendwie 4 gewonnen, 3 verloren und warte mal, 7 das sind und 3 unentschieden. Aber es scheint dann ja deutlich positiver zu sein.
Ja, das wäre schon, hätte ich auch gesagt, so wenn man so intuitiv würde man sagen, ja, also wenn sie 1 mehr gewonnen als verloren. Ja. Haben, das wäre schon mal super. Hm. Jetzt halte ich mal fest. Hm. Also 2 verloren, ein Unentschieden
und 7 Siege.
Bleibt 7 Siege.
Na, siehste.
Ja. Ja. Ist das nicht unglaublich?
Absolut.
Also ich glaube, das ist so eine schöne Bilanz mit keinem anderen Verein gibt. Wobei, weil leider letzte Saison haben sie beide Spiele verloren gegen Stuttgart. Aber das nur
jetzt hör auf damit, deine Statistiken. mach doch einfach mit den positiven Dingen.
Also, das letzte habe ich jetzt nicht gesagt. Ne? Man muss ja leider der Realität auch immer wieder mal Zugeständnisse machen. Ne?
Ja, das stimmt. Ja. Okay, dann hoffen wir darauf, dass das auf jeden Fall ein positives Erlebnis wieder wird für den BVB. dass Borussia Dortmund sich da in Stuttgart durchsetzen kann, weil das wäre ja gar nicht so schlecht, wenn der Flow, der ja auch gegen Heidenheim, gegen den gefürchteten Tabellenführer.
Ja, aber hör mal, das war doch aber
ja, ja.
Wohl ein.
Ja?
Oder was?
Ja, doch. Absolut. Vor allen Dingen auch in der Anfangsphase den Heidenheimern sofort einmal gezeigt, wo der Hammer hängt. Ne? Also das war ja irgendwie, gefühlt war das ja schon ruckzuck entschieden, das Ding.
Ja, also ich muss auch sagen, also gegen Heidenheim, das war, klar, ich meine, es stand wieder 3-2, aber also ich dachte, oder habe ich wieder nur gesehen, aber hier auch unsere Kommentatoren, ein, zwei zitieren nochmal ganz kurz, hier Dortmunder Jung Martin, ne, hallo, ihr 2-4-2-Sieg gegen Heidenheim, das war Vollgasfußball, ne, absolut. Girassi ist ein Update zu Fülle mit Nuri und dem Team, das kann was werden, habe ein gutes Gefühl, ja, habe ich auch, ja, Portoaff habe ich schon eben zitiert, glaube ich, ne, dann haben wir noch, hier Christian Konefka hat ja schon öfter geschrieben, herrlich, schaffe ich auch mal was zu schreiben. Endlich haben wir wieder einen richtigen Neuner, der was richtig gut werden kann, sage ich mal. Mhm. Und endlich spielen wir wieder 4-2-3-1. Wir können einfach keine Dreierkette, ja, alles richtig. Und jetzt Heidenheim, ja, Adeyemi spielt zurzeit gut, gegen Heidenheim war das top. Auch defensiv gegen Brügge hat er geschrieben, auch, aber das sehe ich anders. Egal, beste Grüße, Chris. Und der absolut, muss ich sagen, der beste Kommentar, was er hat alles getroffen, finde ich. Adrian Köster schreibt ja öfter bei uns. Ja? Mhm. Hallo Michael und Co. Was ein Spiel gegen Heidenheim. Erst eine Demonstration der Stärke mit der ersten Halbzeit, dann wieder zittern und zu guter Letzt beweist Emre Nervenstärke und so weiter. Was mir besonders auffiel, deutliche Unterschiede zur letzten Saison. Schnelles Umschaltspiel mit variablen Spielern, was ich vorhin schon angedeutet habe. Match hat angedeutet, wo es ja am Stand ist. Die beiden außen mit richtig Carajo. Riasson, der neue Pissu, jawohl. Mhm. Ja. Und nicht nur wegen der Trikotnummer. Und Girassi deutet an, warum er Stuttgart fast alleine in die Champions League gespielt hat. Jetzt im nächsten Spiel diesen tollen Spielstil beibehalten und dann werden wir wieder Spaß haben. Also das sehe ich so ähnlich und ich habe mir dann nochmal, du erinnerst dich vorher gesagt, Heidenheim, das größte Problem ist, dass die immer mehr laufen als der Gegner
und
eine riesen Zweikampfquote haben.
Genau.
Ja? So, jetzt kommt's. Du glaubst es nicht.
Ach, sag.
Ja? Ja, guck mal, wir haben ja gewonnen. Ne? Also nochmal zu meinem Gefühl in dem Spiel. Ich habe das ja jetzt eben von unseren Kommentatoren. Genauso gut riesig gespielt, finde ich. Positionswechsel, offensiv stark gespielt und so weiter. Gut, dann haben wir natürlich geführt, dann kriegen wir die beiden Dinger. Aber zum ersten Mal hatte ich keine Angst, wie in den gefühlt letzten 3 bis 4 Jahren, dass jetzt noch was Schlimmes passiert, wie ein Unentschieden oder eine Niederlage. Auch nach dem 3-2 hatte ich nie das Gefühl, dass sie sich irgendwie aus der Ruhe anbringen lassen, ne? Haben schön weitergespielt. Also das war echt, ich fand, das war ein tolles Fußballspiel. Und jetzt zu dem entscheidenden Punkt, den ich anbringen wollte. Mhm. Du erinnerst dich, ich hatte gesagt, die wichtigsten Faktoren bei Heidenheim, wenn die Spiele gewinnen, ist Laufleistung
und Zweikampf.
Mhm. Ne? So, ja, jetzt rate mal, ja. Laufleistung, BVB 122, Heidenheim nur 120. Also da hat der BVB richtig Gas gegeben. Mhm. Ja. Ich meine, Passquote war zum Beispiel bei BVB 86% auch super.
Ja.
Ballbesitz 61% war super. Aber jetzt kommt's, Zweikampf. Auch da war der BVB mit 55% zu 45% besser.
Ja.
Also genau das, was ich gesagt habe. Die eigentlichen Stärken der Heidenheimer, wo die immer, wenn sie ein Spiel gewinnen oder eine Top-Leistung immer vorne liegen, hat der BVB umgekehrt in seine Richtung und zum Beispiel nochmal beachtlich Luftzweikämpfe 61% zu 39% für BVB, was auch ja gerade in der letzten Saison öfter ganz in die Hose gegangen ist, Luftzweikampf. Also da hat sich einiges bewegt. Ja, das hat man gesehen im Spiel gegen Heidenheim. Und deswegen muss ich nochmal sagen, auch diese Kritik in Anführungsstrichen gegen Brügge, ja, das wollen wir nicht zu hoch hängen.
Nein, ja, alles gut.
Der Trend war gegen Heidenheim definitiv auch, finde ich, sehr, sehr positiv.
Der Trend ist dein Friend und von den 122 Kilometern hat der Adeyemi 121,5
ganz alleine. Genau, der war stark.
Der war wirklich,
also muss man auch defensiv hat er Gas gegeben.
Absolut, absolut. Also Umschaltspiel verstanden. Irgendwo habe ich auch noch gelesen, Klopp war ja quasi derjenige, der die Kabine vor diesem Heidenheim-Spiel nach diesem Piszczek und Kuba Intermezzo da als letzter verlassen hat und irgendwie sei der Geist von Klopp offenbar rechtzeitig wieder in der BVB-Kabine dann doch zurückgeblieben und auf Nuri Sahin übergesprungen und er hätte jetzt ein bisschen was aus wie hat das der Kollege zusammengestellt, eine Mixtur aus Xabi Alonso und Jürgen Klopp. Aber ich glaube, ja. Nuri Sahin will einfach er selbst sein. Und natürlich ist er ein, haben wir gerade schon gesagt, ein sehr intelligenter, ein sehr cleverer Typ. Mhm. Und er saugt ganz vieles auf. Er hat sich auch eine Menge angeguckt und er wird sich auch weiterhin eine Menge anschauen und wird dann schauen, was für ihn, was für seine Idee, für seine Philosophie und vor allen Dingen für seine Mannschaft sukzessive am besten sein wird.
Ja. Da muss ich echt noch mal ganz kurz zu dem, was du eben gesagt hast. Ne? Das hört sich natürlich jetzt so ein bisschen irgendwie ironisch an, mhm. den Geist von Klopp und Alonso und so weiter. Ne? Also, aber wenn du, der hat doch unter Kloppo gespielt, der Nuri Sahin. Ne?
Ja, ja.
Also das ist schon, also ich glaube schon, dass du, wenn du so einen Trainer hast und über eine gewisse Intelligenz verfügst, ja, und lernen möchtest.
Na klar.
Ja, also nicht dich selbst nicht als Superhelden siehst, sondern vielleicht schon mal die Dinge einprägst, ja, wie mich auch Trainer, wie Ottmar Hitzfeld und Otto Rehagel geprägt haben, zum Beispiel vor allem, ja, durch ihre Art. Das kann schon ein Stück weit abfärben, das glaube ich schon, ehrlich gesagt.
Ja.
Ne? Und du musst ja. Du kannst das ja für dich verinnerlichen und das toll finden und das für dich übernehmen. Ohne dass du jetzt versuchst, den nachzuäffen, ne? Weil noch wichtiger als das finde ich eben Authentizität. Ja, so. Das ist für mich ja das Stichwort. Du musst du selbst bleiben. Aber das heißt ja nicht, dass du alles neu machen musst, nee. Sondern das ist natürlich schon wichtig, ich finde es sehr intelligent, sich bestimmte Dinge von Leuten, die dich geprägt haben, zu übernehmen. Ne? Und das, also du hast das so ein bisschen, war das ironisch oder so ein bisschen übertrieben, aber
nein,
das kann schon ein Stück weit sein.
Ich fand die Geschichte ganz schön. Ich fand diesen Vergleich wirklich irgendwo treffend, weil natürlich sich alles wieder auf Klopp fokussierte und die Sehnsucht, das weißt du doch, die Sehnsucht ist doch so unfassbar groß. Ja, nach diesem Tempo-Fußball. Du hast gerade die Laufleistung, du hast die Zweikampfwerte angesprochen. Das spielt da ja rein. Ne? Also, ne? Also dieses Vollgas-Fußball-Thema spielt da rein. Und wenn du das auch noch dann mit der Intelligenz und mit der Genialität des individuellen Könns dann noch mixt, dann kriegst du schöne Ergebnisse. Und hoffentlich auch gute Auftritte am Wochenende gegen den VfB Stuttgart. Da setzen wir drauf. Ihr könnt im Übrigen gerne tippen. Was glaubt ihr denn? Wie gehen denn die Spiele dieses Spieltags aus? Macht mit bei unserem Tippspielpartner www.docom21.de. Wir setzen auf ein schwarz-gelbes Erfolgserlebnis, auch angesichts dieser schönen Serie von 7 Siegen aus 10 Spielen. Hat sich jetzt bei mir eingebrannt, Michael. Also danke.
Oder? Ist doch so, ne?
Ja, danke mal wieder.
Also da gibt es überhaupt keine Frage. Nein. Also das wird auf jeden Fall, ich bin echt davon überzeugt, ja, die werden das kriegst du nicht raus, da hast du ein gutes Gefühl. Und ich glaube schon, dass sie auch so, dass du so eine Historie, dass ich befürchte, oder ich glaube mal, dass das auch Nuri Sahin das vielleicht mal erwähnen wird, dass man eine gute Bilanz hatte in den letzten 10 Spielen in Stuttgart. Ja, und das ist auch nicht ganz unwichtig. Also ich tippe auch auf den Sieg, muss ich ehrlich sagen, für den BVB. Ob es wieder zu null wird, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich wäre mal so auch echt über so ein schönes 3-1. Na, Gerassi vielleicht mal.
Ja.
Vielleicht mal ein Kopfballtor von Waldemar Anton. Das sind ja die Geschichten, die der Fußball schreibt. Ja,
ja
da wäre eine schöne Geschichte.
Wir setzen drauf. Ich danke dir herzlich für diese Runde und ihr kommentiert gerne und fleißig und kritisch oder positiv oder andersdenkend. Wir lesen alles und wir freuen uns darüber, dass ihr Teil unserer Community seid. Macht gerne mit hier bei den Vorstoppern. Michael, dir noch eine schöne Restwoche. Wenn sich der Nebel morgens verzogen hat, kommt dann ja doch nochmal die Sonne raus und bringt uns...
Hier ist kein Nebel. Hier, wo ich sitze, scheint die Sonne
seit
gestern ohne Unterlass.
Ja.
Auch der Mond strahlte, dieser Supermond strahlte mir ins Gesicht des Nächtens.
Also
es war alles schön.
Ein Träumchen.
Also euch auch ein schönes Wochenende, ein herrliches Siegesfeier gegen Stuttgart am Sonntag.
So und, soll das sein.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Aber ganz bestimmt. Wir wünschen euch was. Macht's besser. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?